Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast von Haufe Immobilien. Heute sprechen wir über die Arbeit wird hybrid. Flexible Bürolösungen sind gefragt. Denn das Interesse an intelligent gestalteten Officeflächen, die den Ansprüchen des modernen Berufsalltags entsprechen, ist nicht zuletzt auch durch die Corona-Pandemie spürbar gestiegen. Wie diese Thematik aus der Warte eines einflussreichen Players aussieht, der bereits 30 Jahre lang in diesem Markt tätig ist, darüber möchte ich heute mit Daniel Grimm sprechen. Daniel Grimm ist Head of Real Estate und Development Director der IWG Germany and Austria. Noch besser bekannt ist das Unternehmen vielen durch seine Marken Regus, Spaces oder Signature. IWG betreibt weltweit etwa 3.300 Standorte in 130 Ländern. 135 Standorte gibt es allein in Deutschland. IWG sieht sich damit als Marktführer für globale Office-Dienstleistungen. Und diese haben nunmehr mit Homeoffice, neuer Art der Büronutzung und auch dem Trend zum Work near Home eine ganz neue Bedeutung erlangt.
Wir glauben fest daran, dass eben nach dem Work from Home, Work near Home kommt, dass es einen Dreiklang geben wird, nämlich einmal das traditionelle Büro, das Homeoffice und eben Flexible Office Spaces als sinnvolle Ergänzung.
Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Hallo, lieber Herr Grimm, nach Hamburg.
Guten Morgen, Herr Seifert.
Ja, wie geht's Ihnen? Was haben Sie heute schon vom Immobilienmarkt wahrgenommen?
Schon einiges. Der morgendliche Immobilienticker gehört natürlich zum Pflichtprogramm. Und es ist interessant zu sehen, dass doch viel Bewegung im Markt ist, dass viele Transaktionen stattfinden, insbesondere im Investmentbereich. Und dass auch Corona zu Veränderungen führt, zum Beispiel was die Nutzungsklassen angeht. Heute wieder ein Thema Hotel-Konversion im Büro. Und ich denke, durch Corona werden wir uns bei vielen Assetklassen die Frage stellen, wohin geht die Reise? Konvertieren wir Büros in Wohnungen, Hotels in Büros und umgekehrt? Es bleibt spannend.
Ja, Flexibilität ist ja auch das Gebot der Stunde, hatten wir ja schon im Titel auch erwähnt. Alle rufen ja nun nach Flexible Offices und für den Markt insgesamt, aber auch insbesondere für IWG mit ihrer in Deutschland bekannten Marke Regus, war das ja auch schon vor Corona ein Thema. Können Sie noch mal skizzieren, was sich mit der Pandemie für den Markt und was für IWG im Speziellen geändert hat?
Also die große, wenn man so will, Leistung von Corona ist sicherlich, dass es jetzt endgültig bewiesen ist, dass man nicht ins Büro fahren muss, um produktiv arbeiten zu können. Also das ist auf jeden Fall ein sehr positiver Aspekt, der auch noch die letzten Zweifler überzeugt hat, dass uns digitale Tools wie Zoom oder Teams oder WebEx in die Lage setzen, eigentlich an jedem Ort dieser Welt mit unseren Kolleginnen, Kollegen, Kunden und Partnern zusammenzuarbeiten. Und das ist sicherlich ein Aspekt, der mittel- und langfristig zu einer deutlich steigenden Nachfrage nach Flexible Office Space führen wird. Gleichzeitig hat natürlich Corona mit Lockdowns und den, sag ich mal, Infektionsgeschehen dazu geführt, dass letztes Jahr erstmal ein Nachfragerückgang zu verzeichnen war. Viele waren unsicher. Möchte ich in einen Coworking-Space gehen, da mit Menschen zusammenarbeiten, die ich vielleicht gar nicht kenne? Wie hoch ist das Ansteckungsrisiko? Ich glaube, die gute Nachricht ist, uns sind jedenfalls keine Ansteckungen aus unseren 135 Standorten bekannt. Auch die Mitbewerber haben sehr viel getan, um für Hygienestandards zu sorgen, die, sagen wir mal, weit über dem eines normalen Büros liegen, sodass wir insgesamt sagen können, wir sind gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Aber wir schauen natürlich jetzt, was hat das für das Nutzerverhalten bedeutet, sozusagen hat sich das Kaufverhalten verändert. Und das sehen wir schon langsam, dass sich da etwas andere Trends etablieren, dass das Thema bei allen sozusagen auf der Agenda steht, aber dass noch nicht so richtig klar ist, wohin die Reise geht.
Okay, aber ich meine, Homeoffice muss ja jetzt nicht unbedingt für einen Bürodienstleister eine tolle Sache sein, ne? Also ich meine, der Einbruch der Nachfrage nach Flexflächen, der war ja auch schon vor Corona sehr merklich. Und Sie expandieren trotzdem, denn Sie suchen explizit weitere Flächen. Wie erklären Sie Ihre Aktivitäten gegen diesen Markttrend?
Ja, ich glaube, man muss da bisschen differenzieren zwischen der, ich sage jetzt mal, Anmietaktivität der Coworking-Anbieter, die war sicherlich rückläufig Ende 2019, auch vor dem Hintergrund des gescheiterten IPOs von WeWork und der, ich sage jetzt mal, beginnenden Konsolidierung der Branche. Man muss auch immer bedenken, dass wir in den letzten 5 Jahren extrem schnell gewachsen sind. Die Flexspace-Fläche in Deutschland hat sich mehr als verdreifacht und das sind natürlich Wachstumsraten, wo ich sage jetzt mal, nicht in jedem Teilmarkt die Nachfrage genauso schnell gewachsen ist. Andererseits gibt es oder gab es Märkte wie Berlin, wo auch in Corona-Zeiten im Endeffekt fast alle Anbieter mit Vollauslastung durch die Krise gesegelt sind. Und Homeoffice per se, ich sage jetzt mal, für uns kein Konkurrenz, sozusagen Produkt darstellt. Wir glauben fest daran, dass es einen Dreiklang geben wird, nämlich einmal das traditionelle Büro, das Homeoffice und eben Flexible Office Spaces als sinnvolle Ergänzung. Denn woran wir fest glauben, ist, dass eben nach dem Work from Home, Work near Home kommt und dass eben für viele Menschen, die aufgrund ihrer räumlichen Situation das nicht anders gestalten können, das Homeoffice nicht optimal ist. Also Familien mit kleinen Kindern, die zu Hause sind, Familien, die in der Innenstadt leben, kein eigenes sozusagen Büro für die Eltern vorhalten können. Also von daher, ich glaube, man muss ja sagen, nach einem oder anderthalb Jahren Homeoffice haben wir alle die Vor- und Nachteile kennengelernt. Und viele, viele andere Familienväter, ich habe ja selbst 4 kleine Kinder, werden mir zustimmen, dass der eine oder andere sich doch darauf gefreut hat, wieder ins Büro zurückkehren zu dürfen.
Okay, und können Sie nochmal für die Hörer irgendwie aufschlüsseln, wie sich die Nachfrage im Gesamtmarkt dann aufteilt? Also welchen Teil sehen Sie in Ihren Recherchen als Homeoffice, welchen Work near Home, welcher ist Flexoffice, wer geht vielleicht zurück sogar in die alten Bürostrukturen? Was ist da? Wie können Sie das beziffern?
Das lässt sich tatsächlich noch schwer beziffern. Was wir merken, ist, dass die Nachfrage sich insofern verändert hat, dass das klassische Einzelbüro momentan stärker nachgefragt wird. Ist, glaube ich, auch naheliegend aufgrund der Infektionslage. Man möchte momentan den Kontakt mit Fremden in Flexspaces vermeiden, bucht auch für klassische, sage ich jetzt mal, Open-Space-Kandidaten, also sprich Unternehmer aus der Kreativwirtschaft beispielsweise, verzimmerte Büros für die Teams, die dann eben sozusagen vereinzelt gesetzt werden. Also das ist auf jeden Fall ein Trend, der jetzt kurzfristig deutlich zu spüren war. Daraufhin haben wir auch das ein oder andere Konzept angefasst und kleinteiliger gestaltet. Wir haben ja auch letztes Jahr noch 10 neue Standorte eröffnet, auch dieses Jahr schon 5 neue Standorte. Also wir sind ja weiter dabei zu wachsen und neue Angebote zu schaffen. Und ich glaube, viel hängt natürlich davon ab, von der Frage, wer bezahlt denn eigentlich den Flexspace? Und ich glaube, das ist am Ende auch die Gretchenfrage. Viele Arbeitgeber haben sich ja, sage ich mal, elegant darum gedrückt, den Mitarbeitern Unterstützung fürs Homeoffice zu geben, sprich Möbel etc. Gibt's auch rühmliche Ausnahmen, aber ich glaube, die Mehrheit der Arbeitgeber hat nichts getan, um den Mitarbeiter im Homeoffice auszustatten.
Ja, größtenteils ist das wohl so, ja.
Da muss man, glaube ich, fairerweise sagen, wir glauben daran, dass es viele Unternehmen gibt, die auch im Sinne, ich sage jetzt mal, ihrer Talentstrategie im War for Talent darauf setzen, ihren Mitarbeitern einen Mehrwert zu bieten. Und wir glauben, dass die Nutzung von Flexspace da ein Mehrwert sein kann. Und wir haben jetzt mehrere größere Konzerne aus dem angloamerikanischen Bereich als Kunden gewonnen, beispielsweise NTT aus Japan oder auch die Standard Chartered Bank. Die haben im großen Volumen, also NTT mit 300.000 Memberships, also Mitgliedschaften für ihre Mitarbeiter erworben und gesagt, ihr müsst nicht zu Hause arbeiten, ihr könnt auch in das nächste IWG-Center fahren, wir bezahlen das für euch. Und ich glaube, das ist eben ein ganz wichtiger Schritt, dass der Arbeitgeber sagt, ich übernehme die Kosten, die einen professionellen Arbeitsplatz außerhalb unseres eigenen Büros anzubieten.
Okay, außerhalb sagen Sie. Dennoch sind ja viele Unternehmen auch innerhalb gerade dabei, ihre Flächenpolitik im eigenen Unternehmen zu ändern. Ja? Wie flexibel müssen Sie diesbezüglich sein? Und passt dann Ihr Geschäftsmodell als Büroflächendienstleister, der ja doch eher von außen kommt, dazu? Haben Sie da auch Beratungsangebote oder nehmen Sie das auch mit?
Wir haben in der Tat letztes Jahr intensiv darüber nachgedacht, welche unsere Expertisen wir auch unseren Kunden als Beratungsdienstleistung anbieten können. Und da gehört natürlich Planung, Design von Flexspaces dazu. Das ist bisher eher noch die Ausnahme, aber ich sehe da viel Potenzial, weil wir einfach die Erfahrung haben, wie solche Flächen funktionieren, auch gerade in der wechselnden Nutzung mit verschiedenen Mitarbeitern. Gleichzeitig ergeben sich für uns natürlich auch neue Geschäftsfelder oder wachsende Geschäftsfelder, wie eben beispielsweise Managed Office Solutions, wo wir für Kunden eben Komplettlösungen anbieten, die häufig selbst nicht in der Lage sind, das so schnell umzusetzen. Also viele Unternehmen sind ja auch in gewissen Strukturen, ich sage jetzt mal, gefangen, haben langfristige Mietverträge, haben gewisse Bürostrukturen und ich glaube, wir wissen beide, dass der Umbau einer bestehenden Fläche sowohl vom logistischen Aufwand als auch von den Kosten häufig keinen Sinn macht. Und da sehen wir, dass durchaus Unternehmen darüber nachdenken, anstatt ihre eigenen Flächen umzugestalten, tatsächlich Geld in die Hand zu nehmen und zusätzliche Flächen anzumieten. Die sagen, Mensch, das, was wir brauchen, das können unsere Flächen nicht. Wir holen uns zusätzliche Flächen für bestimmte Teams, bestimmte Bereiche bei einem Flexspace-Anbieter, die diesen neuen Anforderungen gerecht werden, die Kommunikationsbereiche bieten, die mehr Flexibilität in der Nutzung bieten und die eben auch, sage ich mal, State of the Art sind, was Design und Ausstattung angeht.
Ich meine, wenn man sich so umhört, wird ja heute verlangt, als das Büro muss ein Ort der Begegnung sein, der Kommunikation und der kreativen Kooperation. Wie treffen Sie diesen Trend?
Also ich glaube tatsächlich, dass wir behaupten können, dass wir diesen Trend schon voraus waren oder sind. Wir haben ja 2014 Spaces gekauft, damals ein holländisches Unternehmen mit gerade mal 4 Standorten. Heute gibt es Spaces über 400 Mal weltweit als Teil der IWG-Gruppe. Und wir haben uns angeschaut, was finden eigentlich die Menschen, also sozusagen die Holländer, die Menschen in Amsterdam so toll an Spaces. Warum läuft das Produkt so gut? Und habe festgestellt, dass was Spaces von einem Rego-Center unterschieden hat damals waren, der sogenannte Business Club. Und das sind genau die Flächen, die Sie beschrieben haben. Kollaborationsflächen, Flächen, wo ich mich in einem angenehmen Rahmen mit einem informellen Austausch treffen kann. Mit Meetingboxen, mit Telefonboxen, mit einer Kaffeebar. Also Flächen, wo ich aus meinem Büro rausgehe und mich eben bewusst mit Mitarbeitern, Kollegen oder eben auch anderen Kunden von IWG vernetze, austausche. Und ich glaube deswegen, wir sind da bestens drauf vorbereitet. Und ich glaube, das ist eben das, was ich gerade meinte, mit die Unternehmen können das in ihren Strukturen nicht darstellen. Und ich glaube, es ist für viele Unternehmen einfach schwer umsetzbar, in bestehenden Flächen solche Konzepte zu realisieren, nachträglich einzubauen. Und ich glaube, Otto beispielsweise in Hamburg realisiert solche Konzepte. Das war aber auch ein jahrelanges Projekt, das lange vor Corona gestartet hat.
Und sagen Sie noch zum Trend Coworking Offices, der sich schon vor Corona abgeschwächt hatte. Inwieweit ist dieses Geschäftsfeld noch für Sie von Interesse?
Ja, ich glaube, man muss immer genau hinschauen, was man unter Coworking versteht. Also ich glaube, viele haben eine etwas romantische Vorstellung von Coworking, das ist ein großes Loftbüro, da sitzen viele nette Leute und bezahlen alle wenig Geld dafür und leider muss man ja auch irgendwie Geld damit verdienen. So, und deswegen, was wir festgestellt haben, ist eben die Zielgruppe für dieses, ich nenne es mal echte Coworking, ja, sozusagen St. Oberholz in Berlin als Beispiel oder vielleicht auch ein Beta-Haus. Die Zielgruppe ist relativ klein. Das sind Freelancer, das sind teilweise Leute aus der Kreativindustrie, sind überwiegend Menschen, die das selbst bezahlen, weil sie eben aufgrund ihrer Tätigkeit kein eigenes Büro haben oder bekommen sozusagen. Und das ist in Deutschland zum Glück in gewisser Weise immer noch eine kleine Gruppe. Die wesentlich größere und attraktive Gruppe sind eben Unternehmenskunden, die Flexible Workspace anmieten, die aber in der Regel eben wollen, dass ihre Mitarbeiter in einem separaten Bereich sind. Teambüros oder eine ganze Etage. Also wir haben viele Kunden, die wollen mieten gerne ganze Etagen, abgeschlossene Einheiten, eigene Kaffeeküche. Die wollen gar nicht, dass ihre Mitarbeiter sich mit anderen Kunden vermischen. Gerade im Tech-Bereich zum Beispiel gar nicht. Die haben Angst, da wird ein Mitarbeiter in der Kaffeeküche abgeworben. Also deswegen muss man ein bisschen aufpassen, sozusagen. Ich glaube, dieses Corporate Coworking, das gibt's, das wird auch nachgefragt. Das heißt aber im Endeffekt, dass der Kunde eine, sag ich mal, geschlossene Einheit in einem professionellen Coworking oder Business Center anmietet und eben nicht, dass der seine Mitarbeiter in irgendeinen Coworking Space reinsetzt.
Also bleibt nach wie vor ein Geschäftsfeld, aber auf diese spezielle Weise, die Sie geschildert haben. Ich habe noch eine Frage zu Ihrer Kundschaft. Ja, Sie sehen sich ja als einzigen Anbieter, der globale Lösungen für hybrides Arbeiten bereitstellen kann. Beschränkt das nicht auch zugleich Ihre Interessenten auf die großen multinationalen Unternehmen?
Nein, eigentlich überhaupt nicht, weil wir unseren Kunden ja diesen Mehrwert ohne, sag ich mal, mehr Kosten anbieten können. Das ist ja das, was uns von unseren Mitbewerbern unterscheidet. Ich glaube, wenn man sich sozusagen das Geschäftsmodell eines Business Centers anschaut, dann haben wir erstmal alle die gleichen Startbedingungen. Wir müssen Miete bezahlen, wir müssen Personal bezahlen. Der eine plant vielleicht ein bisschen effizienter als der andere. Wir haben vielleicht ein paar Einkaufsvorteile aufgrund unserer Größe, aber am Ende des Tages müssen wir es alle schaffen, unsere Büroflächen mit einem Aufschlag an unsere Kunden zu verkaufen. Ja? Und wir haben natürlich den großen Vorteil, dass wir sagen können, du bezahlst nicht nur für dein, oder du bekommst nicht nur dein Büro für den Preis, sondern du bekommst Zugang und die Möglichkeit, flexibel an jedem Ort der Welt zu arbeiten. Und gerade jetzt in Corona haben wir gesehen, dass viele auch Privatkunden oder Einzelkunden genau diese Möglichkeit genutzt haben und gesagt haben, Mensch, super, ich habe ja hier diese Membership, warum soll ich eigentlich in Hamburg bleiben? Ich kann doch auch ein halbes Jahr auf Bali arbeiten oder auch in der Karibik. Wir haben ja auch auf Barbados beispielsweise zwei Center. Also ich glaube, dass tatsächlich dieses Global Network, das wir anbieten können, das bei uns dazugehört sozusagen, dass das gerade jetzt in Corona-Zeiten auch mit verstärktem Remote-Working, mit der Digitalisierung noch viel mehr an Bedeutung gewinnt. Auch für gerade für die kleinen einzelnen Kunden. Und wir haben auch Kunden, Digitalagenturen beispielsweise, die sagen, uns ist ganz egal, wo unsere Mitarbeiter sitzen. Wir wollen die besten Talente und die müssen produktiv sein. Aber ob die in Hamburg sitzen, in Miami oder auf Bali, ist uns ganz egal.
Es gibt also eine geringere Anzahl an Arbeitsplätzen vor Ort. Die Büros werden aufgeteilt. Büros kommen mehr in Wohnortnähe. Das ist jetzt gefragt. Da ist ja eine riesen Umstrukturierung im Markt im Gange. Wie sehen Sie zurzeit draußen im Markt die Flexibilität bei den Vertragslaufzeiten? Ist monatliche Kündbarkeit mittlerweile die Regel geworden?
Nein, also die monatliche Kündbarkeit ist glücklicherweise für uns als Betreiber nicht die Regel geworden, weil natürlich ähnlich wie im Mobilfunk die monatliche Kündbarkeit auch das teuerste Vertragsmodell darstellt. Das heißt, die Kunden wägen natürlich sehr genau ab, wie sieht mein Bürobedarf aus, wie viel Fläche brauche ich und für wie lange und versuchen natürlich auch da den günstigsten Tarif sozusagen zu buchen und das bedeutet in der Regel eben 12 oder 24 Monate fest abzuschließen. Was wir festgestellt haben, ist natürlich, dass Expansionspläne teilweise auf Eis gelegt worden sind in den letzten Monaten, sprich, dass Kunden, die weitere Büros anmieten wollten, das erstmal nicht getan haben. Und ich glaube, die hohe Unsicherheit letztes Jahr hat dazu geführt, dass viele Entscheidungen verschoben worden sind. Dafür sehen wir jetzt aber auch schon erste, sage ich mal, Aufholeffekte. Also wir sehen eigentlich jeden Monat steigende Abschlussvolumina bei unseren Centern.
Ich hätte noch mal so eine technische Frage. Ist das so eine JLL-Studie, die ich gelesen habe, die sagt, bis 2030 etwa 30% flexible Büronutzung voraus. Da würde mich interessieren, ist dafür, also das muss ja die technische Ausstattung dieser Büros muss ja eine große Rolle spielen. Also die Bandbreite, die zum Beispiel zu Hause nicht vorhanden ist und VPN-Server für sichere Verbindungen und sowas, ist das für Sie eine Herausforderung?
Ja, also ich finde es immer interessant, weil diese Zahlen nutzen wir auch ganz gerne in unseren Präsentationen und Marketingbroschüren. Also das ist ganz witzig. JLL hat da quasi so ein bisschen, wie soll man sagen, die Realität geprägt durch diese Zahl und die nutzen alle und alle anderen Marktleute haben Zahlen hinterhergeworfen, die ähnlich sind. Ich glaube, man muss natürlich fairerweise sagen, was heißt flexibel genutzt? Dazu gehören nicht nur Business Center, aber ich glaube, wir haben alle die gleichen sozusagen Herausforderungen, sei das jetzt, sag ich mal, flexible Flächen im Unternehmen und flexible Flächen sozusagen bei einem Anbieter wie IWG. Und natürlich gibt es da technische Herausforderungen oder Anforderungen, weil natürlich muss der Mitarbeiter in der Lage sein, jederzeit in sein Unternehmensnetzwerk zu kommen. Das heißt, VPN-Verbindungen sind sehr, sehr wichtig geworden oder noch wichtiger als vorher. Das ist ein sicheres Internet. Also wir investieren sehr, sehr viel in das Thema IT-Sicherheit. Wir nutzen ausschließlich sozusagen global einheitliche Serverstrukturen, die auch eine Fernwartung sozusagen ermöglichen. Das heißt, unsere Systeme sind fast immer live. Wenn wir einen Ausfall haben, können wir das sofort angehen und eskalieren. Und ich glaube, das ist auch immer ein wichtiger Vorteil gegenüber einem kleinen lokalen Anbieter, dass wir natürlich entsprechende Strukturen im Hintergrund haben, auch Partner wie Cognizant beispielsweise, mit denen wir da zusammenarbeiten, die sicherstellen, dass unsere IT-Infrastruktur immer funktioniert. Ja. Und natürlich überlegen wir uns bei jeder neuen Mietung, was ist eigentlich jetzt gefragt? Reicht WLAN? Brauchen wir noch LAN-Kabel in jedem Büro? Wie viele LAN-Kabel braucht man? Und ganz offen gesagt, wir statten unsere Büros immer noch mit sehr, sehr vielen Kabeln aus. Das mag eine Menge Geld kosten und es mag vielleicht auch ein bisschen altmodisch sein, aber wir wollen eben unseren Kunden maximale Flexibilität geben. Wenn der Kunde ein IP-Telefon nutzen will, braucht er das Kabel. Wenn der Kunde, wir haben auch Daytrader beispielsweise bei uns in den Centern, die wollen teilweise sogar noch eine zweite Leitung haben, die Sicherheit. Also wir wollen allen unseren Kunden das ermöglichen und wir haben natürlich auch eine Bandbreite da liegen, die das ermöglicht. Ja, das kostet auch eine Menge Geld, darf man auch nicht unterschätzen. So ein, sagen wir mal, Breitband-Profi-Anschluss liegt bei 2.000, 3.000 Euro im Monat. Das sind Kosten, die muss man irgendwo refinanzieren, die muss man erstmal erwirtschaften. Aber es ist natürlich ein Vorteil gegenüber dem Homeoffice. Ja, wir haben eine absolut stabile, verlässliche Internetverbindung in jedem Standort.
Mich würde interessieren, wie dieses Work near home, das ist ja zurzeit total im Kommen. So Wohnareale mit integrierten Coworking oder Büroflächen. Ist diese Nähe zu den Wohnstätten auch schon Teil Ihrer Marktstrategie geworden? Haben Sie selbst schon solche Flächen im Angebot? Würde mich interessieren.
Also wir beschäftigen uns schon länger mit der Frage, welche Standorte wir zusätzlich zu den klassischen Innenstadtstandorten anbieten wollen und können und haben in den letzten Jahren tatsächlich schon den ein oder anderen Standort erschlossen, in Hamburg beispielsweise, in Altona, in Berlin, Oberschönweide oder Neukölln. Also wir haben schon intensiv daran gearbeitet, auch in, sage ich mal, sogenannten B- und C-Standorten innerhalb der großen Städte Angebote zu schaffen, die bisher nicht vorhanden waren. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass die Flächenverfügbarkeit in diesen klassischen Wohnquartieren, Wohnbezirken häufig sehr beschränkt ist. Und wir benötigen für unser Konzept ja in der Regel 800 bis 1000 Quadratmeter Minimum, um ein, sage ich mal, professionelles Business Center mit besetzter Rezeption betreiben zu können. Wir denken natürlich auch über kleinere Formate nach, die vielleicht auch ohne Personal betrieben werden können. Wäre dann wieder eine etwas andere, ja, Value Proposition, weil natürlich der Kundenservice bei uns ein ganz wichtiger Aspekt ist. Aber das sind natürlich Themen, mit denen wir uns beschäftigen, wo wir auch im Austausch sind mit vielen Immobilienentwicklern, die natürlich auch überlegen, wenn ich ein gemischt genutztes Quartier entwickle, wie viel Büro mache ich da rein? Wenn ich da ein Büro reinmache, will ich da einen Coworking-Anbieter drin haben? Sprich, wie viel Prozent Flexspace plane ich ein? Also da gibt es sehr viele Überlegungen. Ich glaube, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis sich das rauskristallisiert. Und ich glaube, die UK sind da einen Schritt weiter. Die sprechen von der 15-Minute-City, also sprich, dass eigentlich jeder in der Lage sein sollte, seinen Arbeitsplatz innerhalb von 15 Minuten zu erreichen und eben diese stundenlange Pendelei, insbesondere in den Metropolregionen, eigentlich enorme, sage ich mal, Produktivitätsverluste und natürlich auch Lebensqualitätsverluste mit sich bringen, die man vermeiden könnte.
Ich würde nochmal so auf Geschäftsmodelle gerne zu sprechen kommen. Also zurzeit ist da Ihre Strategie opportunistischer als noch vor Corona?
Das kann man sicherlich so sagen. Also wenn man sich die letzten 30 Jahre anschaut, Sie hatten das ja anfangs erwähnt, dass wir schon sehr lange am Markt aktiv sind mit verschiedenen Formaten, in verschiedenen, sage ich mal, Ausprägungen, dann sieht man, dass wir eigentlich alle 10 Jahre eine, ich sage jetzt mal, größere Krise am Immobilienmarkt global hatten und dass wir als Flexspace-Betreiber immer diese Krisen auch nutzen konnten, zum einen für Konsolidierung, zum anderen, um Flächen zu akquirieren, die wir in, sage ich mal, Hochzeiten nicht bekommen hätten aufgrund der Nachfragesituation und, sage ich mal, aufgrund vielleicht auch der Wahrnehmung eines Flexspace-Betreibers durch die Eigentümer. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, uns gute Flächen zu attraktiven Konditionen zu sichern, weil wir eben trotz der schwierigen Rahmenbedingungen weiter Flächen anmieten. Also insofern auf jeden Fall opportunistisch, aber auch natürlich sehr strategisch, weil wir jetzt nicht einfach jede Fläche nehmen, die uns günstig angeboten wird, sondern wir natürlich versuchen, jetzt Lücken im Portfolio zu schließen, die wir in den letzten Jahren nicht schließen konnten, mangels Angebot. Gleichzeitig verfolgen wir neue Geschäftsmodelle wie Franchising. Das heißt, wir sind, sag mal, auf mehreren Schienen unterwegs und versuchen eben dieses nationale Netzwerk schnell auszubauen, weil wir eben glauben, dass wir auch damit wieder einen Unique Selling Point haben, gerade wenn die Menschen möglichst nah am Wohnort arbeiten wollen.
Okay. Können Sie da kurz Win-Win für Sie und für die Kunden und Ihre Geschäftspartner beschreiben?
Also ich glaube, am Ende des Tages ist das tatsächlich eine Win-Win für alle Beteiligten, auch für die Immobilieneigentümer oder für die Immobilienbranche insgesamt. Wir können jetzt kurzfristige Leerstände absorbieren, bieten damit den Unternehmen, die aktuell aufgrund der Unsicherheiten keine langfristige Planung machen können oder wollen, die Möglichkeit, auch Flächen zu bekommen, auch zu vernünftigen Konditionen. Am Ende des Tages resultieren unsere Preise ja auch immer aus dem, was wir bezahlen. Das heißt, ich glaube, wir haben da eine ganz wichtige auch Pufferfunktion aktuell, dafür zu sorgen, dass jetzt eben auch, sage ich mal, Angebot und Nachfrage am Markt so ein bisschen ja geregelt werden. Und da können wir eine wichtige Rolle spielen, auch zu vermeiden, dass jetzt hier zu, sage ich mal, extremen Ausschlägen am Markt kommt, was Leerstandsquoten oder Mieten angeht. Und wie gesagt, ich glaube, insgesamt in der langfristigen Betrachtung werden auch viele unserer langjährigen Vermietungspartner zustimmen, dass ein, sage ich mal, gesunder Anteil an Flexspace im Portfolio positiv zur Wertsteigerung beigetragen hat.
Sie sagten gerade Anfrage und Angebot und Nachfrage. Ist denn so eine geeignete Flächenverfügbarkeit derzeit ein begrenzender Faktor? Ich war zum Beispiel erstaunt von einem Mailing, was ich von Ihnen im Frühjahr bekommen habe, in dem Sie also verstärkt Flächen suchten. Hat das eigentlich funktioniert?
Also das Mailing hat leider nicht besonders gut funktioniert. Da haben wir nur sehr wenig Flächen angeboten bekommen, aber es war ein Versuch wert, weil wir tatsächlich insbesondere in B- und C-Städten weiterhin mit Flächenknappheit zu kämpfen haben. Also selbst in Städten wie Freiburg beispielsweise, Konstanz, Friedrichshafen, ich sage jetzt mal, also etablierten, guten Städten mit einer stabilen Wirtschaftskraft gibt es kaum ausreichend qualifizierte Büroflächen mit einem gewissen Standard. Und auch in anderen Städten, ich muss auch sagen, auch in Berlin oder Köln, tun wir uns schwer, für neue Konzepte Flächen zu akquirieren, die unseren Anforderungen entsprechen. Also von daher, es gibt ganz klar immer noch sozusagen zu wenig geeignete Fläche. Und deswegen gibt es, glaube ich, auch eine Menge Potenzial, eben gerade in diesen B- und C-Standorten, in den, sagen wir, Satellitenstandorten der Großstädte, weitere Flächen zu entwickeln.
Ja, wir, Herr Grimm, kennen uns ja schon seit einigen Jahren von den großen Messen und Kongressen wie MIPIM und Expo Real. Zum Schluss würde ich gerne wissen, Herr Grimm, wo treffen wir uns in diesem Jahr? An welchen Events werden Sie denn teilnehmen?
Also wenn Sie zur MIPIM fahren, dann müssten Sie sich mit meinen französischen Kollegen begnügen. Also wir sind da, aber bei MIPIM aufgrund des neuen oder kleinen Formats tatsächlich nur mit einer absoluten Rumpfmannschaft. Und ich glaube, da ist die Unsicherheit tatsächlich noch viel höher als bei der Expo. Wir sind auf jeden Fall bei der Expo dabei, hoffen auch, dass das jetzt planmäßig stattfinden kann, trotz des aktuellen Infektionsgeschehens. Das heißt, wir haben wieder unseren Stand gebucht. Wir sehen das als Chance jetzt auch aufgrund der, sagen wir mal, wenigen Branchen-Events, die in den letzten Monaten stattfinden konnten, dass man hier auch die Gelegenheit hat, auch wieder endlich in den persönlichen Austausch mit den Eigentümern, mit den Kunden zu treten, mit potenziellen Franchise-Partnern natürlich auch. Das heißt, wir werden vor Ort sein bei der Expo mit Franchising, mit unserem Development-Team, mit unserem Corporate-Sales-Team. Also wir sehen das als enorme Chance, sich wieder sozusagen als Branche persönlich zu vernetzen. Und ich glaube, die Branche, die lechzt auch so ein bisschen nach dem persönlichen Austausch.
Ja gut, MIPIM ist bei uns noch unklar, Expo Real ist gesetzt. Dann sehen wir uns spätestens im Oktober. Herr Grimm, herzlichen Dank.
Ich bedanke mich und ja, ich freue mich auf die Expo. Bis dann.
Das war Limo, der Podcast von Haufe Immobilien mit Daniel Grimm von der IWG. Heute gab es doch wunderbare Einsichten aus erster Hand zu aktuellen Fragen, wie flexibel Büroimmobilien heute eigentlich sein müssen. Ja. Ich fand spannend, gleich am Anfang, was für eine Konversionswelle der einzelnen Essensklassen uns wohl bevorsteht, von Hotel ins Büro und vom Büro ins Wohnen und umgekehrt. Da bin ich gespannt, das weiterhin zu beobachten. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Limo-Fans. Ich hoffe, Sie hatten auch diesmal einige Aha-Momente. Limo gibt's jeden Montag mit einer neuen Folge ab 8 Uhr auf allen üblichen Podcast-Kanälen. Und damit verabschiede ich mich vom Limo-Mikrofon mit Dank auch an das gesamte Podcast-Team. Tschüss und bis zum nächsten Mal, Ihr Jörg Seifert.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.